So, wir fangen wieder an. Ohne Titelmusik, nonstop, ungefiltert, geht's jetzt hier wieder raus an die Öffentlichkeit. Ja, also nach vielen Fragen, 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 wie es hier weitergeht, begrüße ich euch jetzt ganz herzlich zum Hörspiel Nummer, ich weiß es gar nicht. 18, 19, glaube ich, habe ich schon mal gemacht. Dann sagen wir einfach heute zum Hörspiel unbekannt. Nächstes Mal sage ich mal, wie viele es waren und wie viele es bis jetzt sind. Ja, ich wollte kurz heute ein paar Hard Facts raushauen, ein bisschen was wieder Inhaltliches bringen zum Thema Ernährung und Training. Und das war heute eigentlich Tagesaufgabe. Aber zuvor momentanen Situation, noch ein paar Informationen zur jetzigen Öffnungssituation, zur jetzigen Lage oder zu dem, was hier jetzt bald passiert. Also heute ist ja wieder irgendeine Zusammenkunft gekommen, es ist der 4. Mai. Aber was die jetzt nun genau da beschlossen haben im Bereich Niedersachsen, gilt jetzt wahrscheinlich nur für die Gastronomie oder für den einzelnen Fitnessstudios oder Sportstudios, sind noch in keinster Weise hier irgendwo erwähnt. Und die Gespräche, wie gesagt, sind immer nur von Außenbereichen. Also wir wissen immer noch gar nichts. Und es ist auch noch weiterhin noch nichts klar, wie das am Ende der Woche aussieht, wenn die Minister sich nochmal zusammensetzen oder die jeweiligen Verantwortlichen für die Situation hier dann beschließen. Dann wissen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr. Aber ich selber persönlich glaube, dass ein regulärer Studiobetrieb, ob nun geimpft, getestet, nicht getestet, bla bla bla, erst wieder spätestens in 6 Wochen oder frühestens in 6 Wochen passieren kann. Also vorher kann ich mir nicht vorstellen, kriegen wir hier eine lukrative, vernünftige Lösung hin, die für alle fair ist und die vor allen Dingen auch wirtschaftlich umsetzbar ist, für so ein Unternehmen wie das Trainingszentrum Sachsenhellen. Man sollte doch auch irgendwo zusehen, dass man alle in irgendeiner Form vernünftig bedient oder bedienen kann. Und zumal wir ja in einem Abbuchungsgeschäft leben und da irgendwo zu klassifizieren, ich weiß nicht, was da jetzt auf uns zukommt. Also wie gesagt, ich bin da noch komplett offen, was Öffnungsstrategien jetzt angeht, weil wir auch selber noch überhaupt gar nichts wissen. Das sind alles nur Vermutungen und wie gesagt, mit Vermutungen werden wir nicht schlauer. Ja, das dazu, also wie gesagt, wir wissen nicht, wann es weitergeht. Wir müssen uns weiter in Geduld üben. Wir gucken, wir bleiben weiter dran. Von mir aus könnte es übermorgen gleich losgehen. Die Bude ist sauber, die Geräte sind abgeschmiert, ist alles safe. Der Wind hat heute ein bisschen durchgezogen hier. Der hat doch tatsächlich das Zelt aus den Angeln gehoben, aber es ist ein stabiles Zelt. Ich habe das gut fixiert. Also es ist nicht quer über die Straße geflogen, wie so manch Mülleimer hier. Bei der heutigen Windstärke, den ganzen Tag schon wütet. Also. Es ist alles ein bisschen rau gerade draußen, aber das Studio und das Zelt hält stand. Ja, wie ist momentan die Situation? Also ich mache einiges und es hat jetzt ein Projekt stattgefunden oder es ist ein Projekt mitten in Arbeit. Wir machen ein Motorrad, ein Studio-Motorrad wieder. Das habe ich ja schon zweimal gemacht. Jetzt machen wir so ein Themenbike wieder. Und zwar habe ich eine alte GPZ 900R aus dem Ruhrgebiet geholt mit meinem TZ-Bus. Und ja, die bauen wir gerade um mit der Unterstützung eines kleinen Teams und ich selber auch zu dem sogenannten legendären Top Gun Bike von 1986, wo Tom Cruise dann hammermäßig der Landebahn oder Startbahn entlang cruist und dann da wild den Düsinger zuwinkt. Dieses Gerät bauen wir gerade eins zu eins nach und es wird sozusagen so ein richtiges Replika und das kommt dann auch ins Studio. Wenn jemand mal will, kann er mal googeln: Top Gun Motorrad 1986 und dann sieht er die schon. Sowas soll es geben. Ja, dann haben wir ein bisschen Außenwerbung weitergemacht. Wir haben Schilder und sowas gebaut, beziehungsweise Schilder bekleben lassen in Arbeit und solche Geschichten sind weiterhin hier passiert. Das nächste, es wird auf der Website jetzt in Zukunft eine neue Kategorie entstehen und zwar hat das auch einen Hintergrund, wo ich gleich nochmal kurz zu komme. Wie die entstanden ist. Und zwar heißt die Seite oder heißt dieses Icon Training und Motorrad. Ich habe ja mal so eine Hörspiele und verschiedene Motorräder gehabt, die ich schon mal hatte. Da ging dieser ganze Grundgedanke schon mal mit los, aber jetzt haben wir das nochmal richtig forciert, indem ich das da eine richtige eine richtige Serie von mache. Also Training und Motorrad wird demnächst auf der Website passieren. Da werden wieder so ein paar Motorräder auch vorgestellt, auch mal ein paar Bilder festgehalten, das Ganze mal ein bisschen interessant und unterhaltsam zu machen, was momentan alles so hier in TZ-Besitz ist oder was mich so begleitet. Situation ist einfach, dass es wichtig ist, dass man Krafttraining macht auf dem Motorrad. Denn ich hatte mal eine Begegnung mit jemandem, der mich mal überholt hat auf dem Weg nach Göttingen mit seiner Yamaha R1 und ist auch so ein Renner. Und habe mich dann von dem auch nicht lumpen lassen und bin dann auch hinter dem hergefahren. Und wir haben uns dann in regelkonformer Geschwindigkeit sind wir dann auch parallel zur Autobahn auf dem Weg nach Göttingen, Hillerse, so die Ecke da hinten, durch so eine schöne serpentinige Strecke, sind wir dann nun lang geflogen, lang gefahren, Entschuldigung, und es war wirklich Spaß gemacht und wir haben alles gut im Blick gehabt. Es war nicht viel Verkehr, alles so gut wie schön ruhig und so weiter. Es war also alles im Rahmen des Vertretbaren und plötzlich hat er in der Rechtskurve hat sich aufgerichtet und blieb mitten auf der Strecke stehen. Und ich habe gedacht, irgendwas ist jetzt gerade mit dem. Ich kannte den noch nicht, aber er war ganz gut drauf. Aber er konnte auch fahren, definitiv. Aber er ist plötzlich mitten auf der Straße stehen geblieben und hatte einen ganz abrupten Stopp hingelegt. Dann bin ich an ihm vorbeigefahren, angehalten, zurück. Ich sage, was ist denn los mit dir? Dann sagt er, weil ich gedacht habe, er hat einen Schlaganfall. Irgendwas musste mit dem sein. Dann hat er zu mir gesagt, ich komme nicht mehr hoch. Und stand er mitten auf der Straße mit seinem Helm auf, ganz gekrümmt auf seiner R1 und war völlig apathisch. Und da habe ich ihn vom Motorrad gehoben, an den Straßenrand sozusagen gehievt und habe ihn deblockiert und habe ihn erstmal wieder gangbar gemacht. Gott sei Dank kam gar kein Auto. Es war wirklich eine absolut ruhige Verkehrssituation. Das war unser Glück, sonst hätte es geknallt in dem Moment. Ja, der gute Junge hatte einen Hexenschuss in der Kurve erlitten und konnte sich nicht mehr bewegen, war komplett blockiert und dann im ISG. Und dann haben wir den Krankenwagen gerufen und die haben den dann nach Nordheim ins Krankenhaus gefahren. Ja, das war so eine Situation, wo ich, oder nach Nordheim oder nach Göttingen, irgendwohin ist er zumindest ins Krankenhaus gekommen. Und das war für mich dann das Ende des Tages. Er hat sich dann nochmal bedankt und so weiter. Und ja, die Situation war: Motorrad, Rechtskurve aufgerichtet, Vorneigung und ISG-Blockade, konnte sich nicht mehr bewegen. Und wenn da jemand gekommen wäre, der hätte den voll weggemacht. Ja, das ist so die Ausgangssituation, warum der Fitnessgrad auf einem Motorrad definitiv wichtig ist und dass man das nicht außer Acht lassen kann. Also, ich habe jetzt die Erfahrung dadurch auch gemacht. Ich persönlich habe jetzt einen Risikofaktor mehr, wenn ich auf dem Motorrad sitze, dass das auch passieren kann. Dass das jedem passieren kann. Wie gesagt, er ist auch schon lange nicht mehr in der Position so gefahren auf diesem Teil. Und das war eine neue Ansteuerung für die Muskulatur und buff, hat es geknallt. Ne? Naja, so viel zum Thema Fitness und Motorrad. Warum ist das wichtig? Demnächst neue Kategorie auf der Website. Kann man mal ein bisschen reinschnaubeln und so weiter. Und wenn einer vorhat, da in dem Bereich mal ein bisschen mehr zu wissen, der ist im Trainingscenter zu Hellen sehr gerne eingeladen. Wir bieten da Programme, die genau diese Strukturen verbessern. Ja, das ist jetzt momentan rund um die momentane Corona-Situation hier im Studio ins Auge gefasst und wird stetig weiter entwickelt. Gut, worum geht es heute? Heute geht es um das Thema, oder wir wollen das Thema mal besprechen mit dem provokanten Namen: Wer feucht ist, bleibt geschmeidig. Diese Feuchtigkeit, die ich da beschreibe, hat nichts Anrüchiges, sondern bezieht sich auf die Feuchtigkeit in der Muskulatur. Und zwar, wenn eine Muskulatur gut hydriert ist, wenn der Körper gut hydriert ist, ist er in erster Linie schon mal relativ schmerzunempfindlich. Also er hat nicht, was heißt schmerzunempfindlich? Er ist verletzungsunanfälliger, sagen wir es mal so, und schmerzunempfindlicher als in Situationen, wo er in einer Diätphase richtig trocken läuft. Ich persönlich kann das aus meiner Struktur jetzt mal so ein bisschen sagen. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, einfach mal so ein bisschen von mir persönlich zu sprechen, was das Ganze angeht. Also ich persönlich wertschätze die Hydration der Muskulatur, des Gelenks oder Sehnen oder Bandapparats als ganz wichtig, weil ohne eine vernünftige Hydration oder eine vernünftige Flüssigkeitsversorgung im Körper einfach es zu mangelnden regenerativen Prozessen kommt. Und auch im Training Anlaufschwierigkeiten passieren, Beweglichkeitsdefizite aufkommen und sowas. wo man einfach nicht mehr so geschmeidig rumläuft. Ja, wann passieren diese Dinge? Diese Dinge passieren meistens dann, wenn man in einer Gewichtsreduktion ist oder wenn man in einer negativen Energiebilanz ist, schon seit längerer Zeit und abnimmt oder in einer Diät ist. Sei es eine Wettkampfdiät, sei es eine Diät für den Sommer, sei es irgendwas anderes. Und zwar in so einem niedrigen Punkt schon, wo man, sage ich mal, im knappen zweistelligen Bereich im Körperfettanteil wird und so langsam einstellig wird, dann wird so die Sache der Flüssigkeit im Körper relativ relevant für die Marathonläufer oder für diejenigen, die relativ wenig Körperfett mit sich führen, aber auch nicht sehr viel Muskulatur mit sich schleppen müssen, sondern einfach nur relativ hager sind, eine gute Ausdauerleistung abliefern aufgrund von Training und aber aufgrund auch davon, dass man nicht so viel aktive Substanz versorgen muss. Die haben damit auch Probleme und können damit Probleme kriegen. Und der Grund dafür kann es sein, dass man nicht vernünftig regeneriert oder Muskelschmerzen hat beim Laufen oder beim Lauftraining. Weil halt das Körpergewicht auch nicht relativ hoch ist bei leistungsorientierten Athleten oder Sportlern. Also das heutige Hörspiel hier soll so ein bisschen als Zielgruppe jetzt diejenigen ansprechen, die schon in einer guten körperlichen Verfassung sind und die schon in einer Diätform sind, wo sie einfach merken, es geht alles schon ein bisschen schwerer, es wird alles schon ein bisschen heftiger, bedarf alles ein bisschen mehr Warmmachzeit und so. Und die anderen, die da letztendlich noch nicht so von beglückt sind, dass sie einfach noch ein bisschen mehr auf den Rippen haben oder gerade starten wollen, die können sich es einfach mal anhören, warum es auch wichtig ist, dass man diese Dinge letztendlich so ein bisschen beachtet. Ja, also ich persönlich kann das mal kurz erklären. Ich habe letztes Jahr im September, Oktober so einen Versuch gestartet, dass ich bis zu einem gewissen Körpergewicht hochgegangen bin, was ich mir gesetzt habe. Das waren so knapp 110 Kilo. Und bei 110 Kilo habe ich immer noch die oberen Bauchmuskeln beim Durchspannen gesehen. Und das war für mich so ein bisschen ein Indikator, dass ich nicht zu wässrig oder zu viel passives Gewebe auch einlagere. Das war bei mir so die Grenze von 110 Kilo. Und dann habe ich halt gestartet und habe einen Krafttest gemacht. Habe einfach geguckt, wie sind meine Ausdauerleistungen mit dem Gewicht. Und die waren auch gut ansprechend. Und habe ein paar Kraftwerte von mir genommen. Bin dann auch weit über 200 Kilo Kreuzheben gekommen. Und so vorgebeugtes Tibarudern, so mit 140 Kilo. 6 bis 8 Wiederholungen, Sätze mitgemacht. Einarmiges Kurzhantelrudern, so mit 70 Kilo. Habe ich welche, die haben so knapp 70 Kilo. So 10, 11 Wiederholungen. Und das auch in Sätzen. Also, das waren schon sehr gute Kraftwerte. Und diese Kraftwerte habe ich versucht zu halten. Und bin dann parallel runtergegangen mit meinem Körpergewicht, weil ich einfach Wasser rausdrücken wollte, Flüssigkeit rausdrücken wollte, was sich unter der Haut letztendlich befunden hat. Und ja, ich wollte einfach Körperfett abbauen. Viel brauchte ich da nicht abbauen. Ging eigentlich relativ schnell. Und zwar habe ich das mit einer Ernährungsumstellung gemacht und bin dann runtergegangen auf 102 Kilo. Das ist das Gewicht, was ich jetzt habe. Ich habe insgesamt also 8 Kilo Gewicht verloren oder abgeworfen. Und habe halt gemerkt in dieser Zeit, dass ich von der Trainingsleistung leicht eingebrochen bin in den ersten 3, 4 Kilo Gewichtsreduktion. Es lag halt daran, dass der Körper sich anpassen muss an die Stoffwechsellage und sich das aber relativ schnell wieder angepasst hat. Also ich habe dann stagniert und bin dann wieder leicht nach oben gekommen nach der Anpassung. Das Einzige, was ich gemerkt habe, je tiefer ich mit dem Gewicht kam, habe ich halt die Kohlenhydrate ein bisschen angepasst, die Fette angepasst, die Eiweiße hochgehalten. Die Kohlenhydrate eigentlich auch, also habe mich nur von Reis und Reiswaffeln ernährt, das mache ich meistens auch noch jetzt. Also kein Brot und sowas, keine Milchprodukte mehr, das ging eigentlich wunderbar. Habe dann damit gut Gewicht abwerfen können und habe meine Kraft ganz gut behalten. Das Einzige, was schwieriger ging, auch mit dem Fällen des Gewichts, war die Muskulatur, die regenerative Fähigkeit der Muskulatur. Das heißt, einen Tag später hatte ich früher einsetzende Muskelkater und habe auch länger halt eine Muskelkater gehabt und habe in den Bewegungen im Training auch, sage ich mal, länger gebraucht, um warm zu werden. Und dann habe ich angefangen, eins zu tun. Ich habe angefangen zu supplementieren und zwar mit Kreatin und habe das Magnesiumcitrat parallel noch etwas um 150 Milligramm angezogen. Ja, Kreatin, das ist jetzt sozusagen der Stoff, der genommen werden kann in dieser Situation, wenn man relativ weit unten ist mit dem Körperfett. Ich bin dann jetzt einstellig knapp geworden, also zwischen 10% Körperfett. Jetzt habe ich 102 Kilo bei 1,96 Meter. Und das ist so im naturalen Bereich so eigentlich jetzt so, wo ich sage, ich kann jetzt gut schwer trainieren und bin gut in Form dadurch. Und merke aber, dass wenn ich wenig Flüssigkeit im Körper habe, dass ich Schmerzen bekomme. Wenn ich das jetzt nicht mache, indem ich mit Kreatin und mit Magnesiumcitrat da weiterhin supplementiere. Der Grund dafür ist, wie gesagt, Kreatin jetzt nicht zu nehmen, dass man sagt, okay, ich habe dadurch mehr Kraft oder ich baue dadurch mehr Muskeln auf. Das ist für mich absolut nicht das Ziel der Einnahme, der Supplementierung von Kreatin, sondern Kreatin hat die Eigenschaft, genauso wie das Magnesiumcitrat, hygroskopisch zu wirken, das heißt wasserliebend. Und dadurch sorgt es dafür, dass die Muskulatur hydriert bleibt. Also wenn man Kreatin und Magnesiumcitrat zuführt, in einer bestimmten Dosis, in einer bestimmten Menge, bei mir ist beim Kreatin ungefähr 5 Gramm am Tag, die ich da nehme, und Magnesiumcitrat so zwischen 600 und 800 Milligramm, auch über den Tag verteilt, dann bin ich gut hydriert. Ich spüre das. Der Muskel hat einfach einen höheren Tonus und ich merke einfach, ich habe da mehr Wasser drin. Und dass die Eigenschaft von Kreatin ist die, dass das Kreatin quasi kein Wasser unter die Haut zieht, sondern Wasser in die Muskelzelle einlagert. Und ich dadurch einfach eine bessere Versorgung habe. Also das ist der Grund, warum ich sagen würde, Kreatin und Magnesiumcitrat verstärkt nehmen bei Menschen, die sowieso schon relativ tief mit dem Körperfettanteil sind und relativ wenig Kalorien zuführen, also optimiert angepasst sind in der Kalorienzufuhr, die schon relativ weit unten sind. Und dann merken, okay, ich regeneriere schlechter und ich habe ein bisschen muskuläre Probleme jetzt. Das kann man dadurch ganz gut in den Griff kriegen. Das ist so ein Gesundheitshub, was ich letztendlich da empfehlen würde. Nicht mit dem Ziel, dadurch jetzt mehr Muskeln aufzubauen oder mehr Kraft zu kriegen oder so. Also das ist nicht das Ziel, warum ich selber jetzt sagen würde, Kreatin ist jetzt der Stoff. Was bewiesen ist, dass Kreatin mehr Kraft liefert, weil die Wirkungsweise vom Kreatin folgendermaßen ist. Also man hat ein Adenin-Triphosphat, das ist das, was in der Muskulatur letztendlich enthalten ist, für die ersten 10 Muskelkontraktionen, die man so macht. Gerade im Krafttraining wichtig. Und dieses Adenin-Triphosphat, das ist ein Stoff, wo man drei Phosphate hat und dann wird ein Phosphat abgespalten und dann wird das quasi verbraucht. Und dann geht das irgendwann von dem Adenin-Triphosphat an den Diphosphat und dann wird das in den Glykogenstoffwechsel, und einmal geht es in den Fettstoffwechsel. Obwohl der Fettstoffwechsel von der ersten Wiederholung schon mitläuft. Früher hat man gedacht, der setzt erst nach einer halben Stunde ein, aber setzt eigentlich schon bei der ersten Aktivität mit ein, wird dann nur verstärkt quasi im Laufe der Aktivität mehr in den Vordergrund geschoben. Also wer länger durchgehend trainiert, an einem Tag, an einem Stück, der verbrennt natürlich dann auch irgendwann mehr Körperfett. Ja, und dieses Kreatin spendet quasi der Muskelzelle ein Phosphat. Und dieses Phosphat, was dem Körper dann durch diese Kreatindepots, die sich dann aufbauen, durch die Zufuhr von Kreatin, bilden dann quasi eine höhere Energiebereitstellung in der Muskulatur und dadurch hat man einfach im Endeffekt mehr Kraft. Als Responder oder Nicht-Responder, ich merke da keinen großen Unterschied. Ich habe vor dem Kreatin genauso viel Power wie danach. Das Einzige, was ich wirklich merke, ist, meine Muskulatur ist hydrierter und ich habe mehr Flüssigkeit drin. Das ist wegen der Grund des Kreatins, wie gesagt. Also Kreatin hat noch wissenschaftlich die Eigenschaft bei Respondern quasi die Energiebereitstellung und die Kraftbereitstellung da etwas zu heben oder zu fördern. Kreatin ist kein Doping, Kreatin ist kein Steroid, Kreatin ist frei verfügbar und es ist ein reines Supplement, ein reines Ergänzungsmittel, was relativ gut erforscht ist und es hat nichts irgendwo mit Doping oder mit Anabolika zu tun. Das ist ganz klar. Ist genauso ein Supplement wie normales gutes Whey-Protein auch. Oder normales ganz normales Eiweißisolat oder was es immer auf dem Markt auch gibt. Kreatin ist enthalten in Fleisch hauptsächlich und der Körper kann Kreatin auch selber synthetisieren. Also indem man drei Aminosäuren, der Körper hat drei Aminosäuren, das ist einmal das Lysin, das Valin, das Methionin. Und aus diesen drei Aminosäuren hat er die Möglichkeit, Kreatin herzustellen. Also für diejenigen, die jetzt kein Fleisch essen, die Vegetarier und die Veganer und die viel Krafttraining machen, für die ist es sogar eigentlich ein Muss, Kreatin zu supplementieren, weil die sowieso schon einen Proteinmangel eigentlich haben. Und wenn dann quasi noch durch die, weil keinen Kreatinmangel haben, weil letztendlich kein Fleisch zugeführt wird. Und da muss der Körper aus den anderen Proteinen, aus den pflanzlichen Proteinen, aus den einzelnen Aminosäuren Kreatin herstellen. Das ist eigentlich eine Verschwendung des Proteins für die Vegetarier und für die Veganer. Deswegen sollten die eigentlich mit Kreatin supplementieren. Wie gesagt, wieder nur diejenigen, die wirklich viel Krafttraining machen, die sonst auf bestimmte Soft Skills auch beherrschen, die wissen, was ein Eiweiß ist, was ein Kohlenhydrat ist, was ein Fett ist. Weil wichtig ist immer, dass diejenigen, die neu anfangen mit Trainieren und so, ja, ich muss Kreatin nehmen und ich muss das und das nehmen. Also da sind sie weit von weg. Das ist wirklich ein Ergänzungsmittel, was rein zielorientiert seinen Sinn macht, in meinen Augen, was aber nicht inflationär am Anfang genommen werden muss, um irgendwelche Ziele dazu erreichen. Also die Basics sind erstmal ganz andere und die sollte man erstmal beherrschen. Wenn man das beherrscht und dieses ganze Paket beherrscht, dann kann man ein paar I-Punkte setzen und kann ganz gezielt mit bestimmten Sachen da so ein bisschen unterstützen. Ja, also wie gesagt, wenn jemand an einer Diätform ist, relativ tief ist mit dem Körperfettanteil, nicht gut regeneriert, Muskelschmerzen hat, Muskelprobleme hat, kann es daran liegen, dass die Muskulatur nicht richtig hydriert ist und das kriegt man mit dem Kreatin und Magnesiumcitrat ganz gut in Kombination weg. Wichtig ist, dass das Kreatin genommen wird und nicht zu welchen Tageszeit es genommen wird. Und wichtig, dass diese Kreatinspeicher, die wir im Körper haben, nicht brutalst, so wie früher mal überlegt, jetzt mit 30, 40 Gramm in der Ladephase quasi gefüllt werden. Das ist absolut nicht notwendig. Also Kreatin sollte so zwischen 2 und 5 Gramm quasi pro Tag zugeführt werden, auch als Dauersupplementierung. Das kann man jeden Tag nehmen. Und es ist eigentlich egal, wann ihr es nehmt, sondern Hauptsache, dass ihr es nehmt, bis sich der Spiegel aufgebaut hat. Dieser Kreatinspiegel in der Muskulatur, das dauert ungefähr 3 bis 4 Wochen. Dann ist der Spiegel aufgebaut und bleibt dann quasi auch auf dem Level und sorgt halt für eine positive Energiebereitstellung und sorgt auch dafür für eine ausreichende Versorgung in der Muskulatur. Ja, was ist da noch weiterhin zu erwähnen? Früher hat man gemeint, dass man von Kreatin zunimmt oder Gewicht zunimmt. Das ist meistens so, dass es früher auch so gewesen ist, weil das Kreatin oftmals mit Einfachzuckern zugeführt wurde. Das heißt, es gab immer Kreatin mit Kombipräparaten, die viel Zucker enthalten haben, weil die Meinung da war, dass dieser Zucker quasi Insulin ausstößt im Körper und dieses Insulin als Transportmatrix dient und das Kreatin letztendlich irgendwo in die Zelle dann einlagert oder schneller einlagert. Das ist zwar jetzt nicht groß falsch, aber völlig unnötig, weil Kreatin so oder so irgendwo verstoffwechselt wird und eingelagert wird. Und man kann Kreatin auch morgens nüchtern nehmen. Kreatin findet immer seinen Weg zur Muskelzelle, egal ob man was dazu isst oder nicht. Kreatin ist ein Reinstoff und wenn er zugeführt wird, dann wird er eingelagert, egal zu was für einer Tageszeit es ist. Und wenn man das reine Kreatin so zuführt, dann hat man dadurch keine großen Gewichtsveränderungen. Es kann sein, dass man 2 Kilo oder so weiter draufpackt, aber das liegt dann daran, dass diese 2 Kilo nicht irgendwo ein Fettgewebe oder irgendwo rumschwimmen, sondern dass es wirklich das Wasser ist, was der Körper intramuskulär in der Zelle hält. Das ist ja auch gewollt, das wollen wir ja auch. Also Kreatin zieht quasi kein Wasser unter die Haut oder subkutan, sage ich mal, und das untere Fettgewebe oder in die Hautschicht quasi, dass das aufgeschwemmt wird dadurch. Kreatin als Reinform so zieht quasi das Wasser nur in die Muskulatur. Wenn man jetzt quasi dadurch viel Glutamat isst oder viel verarbeitete Lebensmittel noch zuführt, sowieso schon in einer positiven Energiebilanz ist und immer rein im Bereich von Gewürzen und sowas und der Körper durch diese Gewürze und durch diese Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe, die natürlich dazu neigen, Wasser einzulagern. Wenn man das parallel dazu natürlich isst, dann lagert man natürlich auch Wasser unter die Haut ein und dann schiebt man es natürlich auch aufs Kreatin. Aber da muss man halt drauf achten. Das sind diese Soft Skills, ne, dass ich genau sage, okay, ihr müsst wissen, was Eiweiß sind, Kohlenhydrate, Fette sind. Ihr müsst wissen, was zieht Wasser unter die Haut, was lässt Wasser so ein bisschen weg. Und wenn man sauber weiter isst und so ein bisschen auf die Gewürze und auf diese Ingredients achtet und damit Kreatin supplementiert, dann kann da eigentlich nicht viel passieren. Ganz im Gegenteil. Bessere Regeneration, besseres Trainingsverhalten, man hat eine bessere Durchblutung dadurch, einen besseren Pump quasi, also eine bessere Nährstoffversorgung in der Muskulatur und kann dadurch auch einfach ein besseres Training machen. Ich persönlich habe das wirklich gemerkt und bin davon positiv überrascht oder begeistert gewesen, dass diese Einnahme von Kreatin mich da so ein bisschen weitergebracht hat und ich dann weiterhin auf meinem Level da arbeiten kann und auf den Kraft- und Ausdauerniveaus arbeiten kann. Gut, also wie gesagt, Vegetarier, Veganer, die hartes Krafttraining machen, die ganz gut in Form sind und da Probleme haben, könnten mit Kreatin auch einiges dem Körper zuführen, was er sonst quasi, wo er das Protein quasi sonst verschwenden würde für. Für die Leute ist das auch interessant. Und ja, so viel erstmal zum Thema Kreatin und Magnesiumcitrat. Ich habe ja schon mal ein Hörspiel gemacht über Magnesiumcitrat. Das ist ja auch vorteilig bei Wassereinlagerung, beziehungsweise zieht ja auch Wasser letztendlich oder hält Wasser in der Muskulatur und sorgt für eine ausreichende Hydrierung. Wenn der Körper nämlich zu trocken läuft, beziehungsweise die Muskulatur zu trocken läuft und keine gute Flüssigkeitsbilanz intramuskulär stattfindet oder da ist, dann kommt es auch relativ schnell zu Faserrissen oder es kommt schnell zu Zerrungen und so weiter, weil die Muskulatur eigentlich dann nicht mehr ganz so ausreichend im Schutz ist. Also das ist der Aspekt. Warum? Parallel immer viel trinken dazu, mineralstoffreiche Getränke zuführen, um diese Hydration überhaupt zuzulassen. Während des Trainings viel trinken, nach dem Training viel trinken. Und vorm Training immer vernünftig Flüssigkeit zuführen. Da braucht man auch keine Angst haben, dass man da in dem Bereich irgendwo unterversorgt ist. Also wenn man so ein kleines pralles Gefühl hat, dann kann man davon ausgehen, dass man genug Wasser drin hat, dass das alles passt. Ja, so viel dazu. Also, es geht hier weiter. Wir machen weiter Schilder, wir putzen weiter die Geräte, wir bleiben weiterhin in positiver Sichtweise, dass es bald weitergeht. Und wenn es weitergeht, dann hauen wir richtig rein. So, in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Und wir haben mal wieder ein bisschen was hier von uns hören lassen, hier aus dem TZ. Den Mitarbeitern geht es auch gut, die machen auch weiter ihr Ding, sind regelmäßig beim Sport, halten bei der Stange und so und bleiben weiter im Modus. Bis dahin alles Gute, wir hören uns. Ciao.